Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Erik Hoss-Hemmecke. Erik fährt dieses Jahr die drei großen Klassiker im Rennradsport mit. Den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta. Aber nicht als Profiathlet im Peloton, sondern als Unsupported Rider mit Gepäck, Luftmatratze und Zelt. Und was er auf den ersten zwei großen Rundfahrten bis jetzt erlebt hat und wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, so ein Projekt anzugehen, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Erklär doch mal ganz kurz, wo bist du aktuell?
Ich bin aktuell zu Hause in NRW, quasi nach der Tour de France direkt nach Hause, ja.
Ja, du bist also quasi gerade Vollzeit damit beschäftigt, zu regenerieren von deinen zwei Grand Tours dieses Jahr schon, oder? Wie ja, läuft genau. Es im Regenerationsstatus?
ehrlich gesagt ziemlich gut. Viel besser als nach dem Giro. Das im Bett liegen ist auf jeden Fall sehr entspannt und ich fühle mich manchmal sehr faul.
Okay. Du hast dir ja für dieses Jahr das Ziel gesetzt, du möchtest alle drei Grand Tour Rennen als Self-Supported Athlete fahren. Das heißt, du fährst den Giro, die Tour de France und die Vuelta. Und insgesamt sind es 22.000 Kilometer oder ein bisschen über 22.000. Ne? Und wie viele Höhenmeter sind es?
Ich glaube ungefähr 240.000.
Ja. Also schon eine ganze Ecke. Du hast jetzt im Grunde von dem Plan zwei Drittel hinter dich gebracht. Ist es auch schon von den Höhenmetern und von der Strecke zwei Drittel?
Ich glaube, ich habe jetzt 13.000 Kilometer und 130.000 Höhenmeter. Die Frage ist halt, als wir das Projekt geplant hatten, wussten wir noch gar nicht so genau. Also ganz zu Anfang war überhaupt nicht klar, dass alle drei Rennen in einem anderen Land starten. Mhm. Und als wir es wussten, haben wir ungefähr kalkuliert, es werden so 22.000 Kilometer und 240.000 Höhenmeter. Aber da könnte jetzt noch eine gewisse Abweichung drin sein. Also ich sag mal, ja, es ist gerade eher realistischer, dass die Vuelta so 8.000 Kilometer hat ungefähr. Ich habe noch nicht mal die Strecke dafür geplant. Und dann kommen wir irgendwie auf 21.000 Kilometer. Ja, aber ich glaube, von den Höhenmetern sollte es passen.
Aber du hast schon gesagt, dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen komisches Jahr in diesen Grand Tour Rennen, weil jedes Rennen der großen Klassiker startet eigentlich in einem anderen Land. Und die spanische Rundfahrt startet in Holland. Warum ist es so?
Also ja. Die Frage wurde mir schon öfters gestellt. Ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. So ein Ding muss ich auch irgendwie finanzieren. Und wenn so eine Stadt wie Utrecht, die geben ja der Vuelta Geld dafür, dass das Grand Départ in dem Land startet oder halt in der jeweiligen Stadt. Mhm. Und nur darüber wird das halt finanziert, genauso wie in Dänemark halt auch. Da zahlt halt das Land oder in Ungarn halt Budapest.
Ja, das ist natürlich für den Sport an sich ganz gut. Ist es für, also einfach, weil die natürlich noch mehr Reichweite bekommen, weil es jetzt nicht nur in einem Land ist. Es ist natürlich für die Organisatoren ganz gut, weil die können mehr Geld verdienen. Für dich ist es jetzt nicht so gut, weil du ja die kompletten Transfers auch selber fährst, oder? Also wie kann ich mir das vorstellen? Von den Athleten fahren ja dann viele mit Bussen von einem Start oder von einem Zielpunkt zum anderen Startpunkt oder fliegen sogar. Wie ist es bei dir? Also wie hast du das dann geplant?
Ja, wie gesagt, also am Anfang wussten wir das gar nicht. Wir dachten, es wäre wie in jedem Jahr, dass es ganz normal im eigenen Land startet quasi. War dann halt nicht so und dann dachten wir uns, ja gut, dann ist es jetzt halt so, dann sind es jetzt ein paar tausend Kilometer mehr und dann dauert es ein bisschen länger und dann ist okay. Ja, und im Prinzip heißt das, ich fahre bin dann nach Ungarn geflogen, habe da den Start gemacht und dann bin ich von Budapest, wo die ersten, oder in Ungarn waren die ersten drei Etappen, die habe ich dann da absolviert und dann bin ich quasi den ganzen Weg durch Ungarn, durch Slowenien, dann komplett durch Italien, ganz, ganz runter in den Süden, bis nach Sizilien und quasi an das letzte Ende von Sizilien, also eigentlich der weitest entfernteste Punkt von Italien, ja, muss ich runterfahren. Ja, und dann war da die vierte Etappe.
Okay.
Ging's da weiter. Ja. Also fast 2000 Kilometer bis zur vierten Etappe hatte ich dann.
Ja. Boah, Wahnsinn. Ja, aber das so ein paar tausend Kilometer mehr, das merkt man dann schon fast gar nicht mehr, oder?
Ja, wie bist du? Auf jeden Fall, wenn man es vom Kopf her ausschaltet, das ist auf jeden Fall besser.
Wie bist du denn grundsätzlich auf die Idee gekommen, dir so ein Projekt auszudenken? Weil es ist ja schon jetzt was jetzt vielleicht nicht für jeden den größten Spaß bringt, oder?
Ja, eigentlich kam das durch Lachlan Morton letztes Jahr. Der hat da einen Fahrer von EF Education. Mhm. Der fährt eigentlich in der World Tour, macht aber so ganz verrückte Sachen nebenbei, weiß nicht, fährt Cape Epic zum Beispiel, Badlands und fährt so ein bisschen diese ganze Adventure-Szene und dann kam irgendwie bei ihm auch der Gedanke letztes Jahr auf, das Ganze bei der Tour de France zu machen. Mhm. Ja, und dann hat er das durchgezogen und ich dachte mir, ja, warum nicht alle drei Grand Tours machen, wenn es alle drei gibt.
Aber wenn es bei einem Rennen funktioniert, kann es ja auch bei drei funktionieren. Bist du ja,
genau.
So lange auf dem Rad zu sitzen und vor allen Dingen self-supported unterwegs zu sein, also mit Zelt und Schlafsack und Isomatte, ist natürlich irgendwie schon so eine spezielle Sache. Hast du sowas schon mal vorher gemacht? Also bist du schon mal so lange Distanzen gefahren?
Ja, schon, aber ich bin 20, als ich das Projekt gestartet habe, war ich gerade 19 geworden, glaube ich, oder als die Idee dazu aufkam. Und so viel Zeit war da ja dann quasi gar nicht vorher, mit der ich irgendwie Erfahrungen sammeln konnte, aber ich hatte vorher schon ein paar Bikepacking-Touren gemacht durch Dänemark und durch Deutschland, aber in dem Ausmaß überhaupt nicht und von daher war das auf jeden Fall auf vielen Ebenen sehr, sehr neu.
Ja, das kann ich mir vorstellen und das ist natürlich auch irgendwie was ganz anderes, wenn du halt mit einem sehr, sehr leichten Rennrad unterwegs bist und weißt, ja, komm, die Etappen, die würde ich wahrscheinlich schon irgendwie hinkriegen, vielleicht nicht in der Zeit wie die Top-Athleten, weil du ja vor allen Dingen auch allein unterwegs bist, aber mit dem Gepäck dran ist das Rad ja einfach mal doppelt so schwer. Wie wirkt sich das so aus?
Ja, ist ein riesiger Unterschied, ne? Also gerade wenn ich jetzt nach Hause kam und dann ohne Gepäck gefahren bin, du bist auf einmal 3, 4, 5 km/h schneller.
Ja.
Und dann denkst du dir so, ja, irgendwie scheiße, wäre ja viel geiler, einfach ohne Gepäck zu fahren.
So wird's auch Spaß machen.
Ohne Witz, ich wäre einfach 2, 3 Tage schneller. Ja. Also insgesamt das. Ja. Aber dann müsste halt ein Auto nebenbei sein und so, dann wäre es halt wieder was ganz, ganz anderes.
Mhm. Ja. Ja, auch dieser, dieses Ding einfach auf so wenig Gepäck konzentriert zu sein, das finde ich immer für den Kopf total entspannend, oder? Oder total befreiend. Ist es bei dir auch so? Oder hättest du gerne manchmal mehr dabei?
Nee, tatsächlich. Also es ist schon sau wenig, was ich dabei habe. Und alles, was ich dabei habe, das brauche ich auch. Mhm. Aber es ist auch irgendwie schon cool, dieser Minimalismus.
Ja. Ja, ich mag das auch. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wann startest du denn diese Rundfahrten? Und ich meine, da finden ja auch einfach diese Grand Tours statt. bist du dann komplett davon anders unterwegs, also auch zu einer anderen Zeit, oder findet das schon so zur gleichen Zeit statt, wenn du da die Tour fährst?
Also ich starte eigentlich ungefähr immer zum gleichen Zeitpunkt, wenn die Profis auch starten. Mhm. Eigentlich immer so beim, ich glaube bei Tour de France waren es jetzt 3 Tage vorher oder 2 Tage. Dann habe ich quasi ein bisschen Vorsprung und dann kommt, es war jetzt bei beiden, beim Giro und bei der Tour de France so, dass nach den 3 Etappen im Land, also in Ungarn oder in Dänemark, dann kam diese riesige Transferstrecke und dann hatte ich halt ein bisschen Vorlauf. Und dann haben die mich halt in beiden Fällen nicht mehr eingeholt.
Okay.
Genau.
Obwohl du die Transfers fahren musstest, oder?
Genau, ja. Also dann einmal 1900 Kilometer und einmal jetzt 900 oder so.
Ja, krass. Und das heißt, du kriegst selber von der Tour oder vom Giro hast du gar nicht so wirklich was mitbekommen. Oder merkt man da schon den Vibe, dass jetzt hier bald so ein riesiges Event stattfindet?
Also, wenn man irgendwie durch Ungarn fährt, dann merkst du das gefühlt gar nicht.
Ja.
Weil es ist halt nun mal kein so großes Radsportland.
Mhm. Aber wenn du in Frankreich oder Italien unterwegs bist?
Ja, also in Ungarn, dann steht da halt mal ein Schild oder so, aber am krassesten war es eigentlich in Dänemark. Die waren da halt so gehypt und da stand wirklich an jeder Ecke, hatten die irgendwas aufgebaut und schon als ich da losgefahren bin, da war wirklich alles on point und die hatten Fahrräder auf ihre Elektrorasenmäher geschraubt, die dann den ganzen Tag im Garten rumgefahren sind. Und riesige Fahrräder haben die da überall hingestellt und gebaut. Also die hatten echt richtig Bock und die waren richtig, richtig stolz. Das war schon richtig cool da.
Ja, das.
Aber in Frankreich, ich glaube, in Frankreich haben die Leute sich irgendwie daran gewöhnt, die Tour de France ist da nun mal halt schon seit zig Jahren und die ist bestimmt auch schon ein paar Mal vor der Haustür vorbeigekommen und da ist halt auch was, aber
das
in
ist
Dänemark
halt so,
war es wirklich am krassesten.
Wie bei uns das Dorffest, oder? Das ist jedes Jahr irgendwie, aber man muss nicht immer hingehen. So.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Die Athleten der Tour de France oder vom Giro, die fahren natürlich dann hier komplett supported und schlafen dann nachher in mehr oder weniger guten Hotels. Wie übernachtest du denn auf den Trips?
Wenn ich mein Tagespensum geschafft habe für den Tag, dann halte ich meist am Straßenrad an, pack mein Zelt aus und dann baue ich das da auf. Oder sagen wir im nächsten kleinen Wäldchen oder vielleicht auf dem Campingplatz, wenn es dann geht, dann hast du natürlich eine Dusche. Ja. Wenn es gar nicht anders geht, wenn du irgendwie voll in einer Großstadt bist und es würde 30, 40 Kilometer dauern, bis du wirklich wieder raus bist, dann nehme ich da mal ein Hostel oder Hotel. Da ist dann natürlich die Schlafqualität nochmal ganz anders. Ne? Dann bist du auf jeden Fall fitter am nächsten Tag.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Fährst du denn so von der Distanz die gleichen Etappen wie bei der Grand Tour?
Nee, das würde gar nicht hinhauen. Also es sind so, am Tag fahre ich 250 Kilometer ungefähr.
Mhm.
Und dann halt jeden Tag ohne Ruhetag, soweit alles gut geht.
Okay.
Ja, also wenn ich normal die Etappen einfach nur fahren würde, dann würde das, zwischen diesen Etappen sind ja auch manchmal Transferstrecken, die sind dann 100, vielleicht 200 Kilometer manchmal lang. Und dann würde halt irgendwann der Tag kommen, wo die mich einholen.
Ja, okay.
Das ist ja keine zusammenhängende Strecke.
Ja, genau. Okay, verstehe. Und letztes Jahr gab es jemanden, der das gemacht hat. Dieses Jahr machst du das. Gibt es noch mehr Leute, die sowas machen? Hast du das schon irgendwie mitbekommen, dass sich da jetzt schon so ein paar, ich sage jetzt mal, Verrückte dazu oder entschlossen haben, sowas zu machen? Oder bist du da wirklich alleine auf weiter Flur?
Also letztes Jahr war ja Lachlan, der das halt bei einer Grand Tour gemacht hat. Aber ich weiß von niemandem, der es bislang geschafft hat.
Mhm. Also alle drei zu fahren, ja.
Naja,
hat noch niemand geschafft.
Und halt in diesem Stil. Ich glaube, da müsste ich fast alleine sein. Vielleicht gibt es noch irgendjemanden, der das Ganze nicht dokumentiert hat. Aber ich glaube, ich müsste damit und irgendwo, glaube ich, fast allein sein.
Und so bei den einzelnen, also bei der Tour de France oder beim Giro, gibt es denn da Leute, die das auch mitfahren, die dann quasi nur ein Grand Tour-Rennen machen? Oder hast du einfach noch keinen kennengelernt, der auch auf so einer Route unterwegs ist?
Mir fällt gerade einer ein, und zwar Maximilian Schnell heißt der. Letztes Jahr hat er das versucht, bei allen drei Grand Tours zu machen, also quasi in dem Jahr, wo Lachmann das gemacht hat.
Ja.
Hat aber bei der 9. Etappe auf der Vuelta aufgehört.
Okay.
Ja, und dann hatten wir so ein bisschen gesprochen und so, und er hat mir von seinen Erfahrungen berichtet und wann man am besten wann wo ist und welcher Zeitpunkt denn am besten ist, vor oder nach dem Peloton. Ja, das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja.
Okay, aber der hat es
eben nicht glaube,
komplett nee. Geschafft.
Mhm. Nee.
Du fährst ja diese 250 Kilometer am Tag ist halt Wahnsinn mit dem Gepäck, was du halt hochschleppen musst. Und da sind natürlich, ja, wie ja schon gesagt, extrem viele Höhenmeter drin. Wie verpflegst du dich denn zwischendurch? Weil du wirst ja gar nicht die ganzen Kalorien, die du verbrauchst, wieder reinfuttern können, oder?
Wir haben erstmal wieder vor 4 Kilo draufgepackt. Da bin ich auch gerade dabei. Einfach richtig schön viel Eis essen. Bisschen Ben & Jerry's ist da mein Tipp.
Okay.
dann gehen die Kalorien wieder drauf oder die Kilos. Ja, also wir haben vorher erstmal richtig was draufgepackt und dabei einfach überall anhalten, irgendwie wo es geht und überall, wo es Kalorien gibt und alles reinschaufeln, was geht.
Ja, aber nach 250 Kilometern, wenn du weißt, du musst jetzt gleich noch in dein Zelt schlüpfen, gehst du dann immer essen, um da wirklich die Kalorien reinzubekommen, und wie viele Portionen bestellst du? Weil oft sind ja dann wahrscheinlich die Portionen, die du im Restaurant bekommst, einfach für normale Personen und nicht für die Leute, die gerade irgendwie, weiß nicht, 5000 oder 8000 Kalorien verbraucht haben.
Ja, ist voll unterschiedlich. Das kommt halt darauf an, wo du bist. In Frankreich zum Beispiel, die letzten 500 Kilometer bis Paris, da ist wirklich gar nichts. Da kannst du auch 30, 40 Kilometer mal fahren, ohne dass du überhaupt ein Dorf siehst. Mhm. Und wenn du dann halt am falschen Zeitpunkt irgendwo 23 Uhr abends bist, dann kriegst du halt auch gar nichts mehr zu essen. Und dann liegst du irgendwie mit leerem Magen im Zelt und kannst dann warten bis zum nächsten Morgen und dann noch 30 Kilometer bis zum Bäcker fahren.
Das macht auch nicht unbedingt die schnellsten Beine, ne?
Nee, also das sollte man eigentlich vermeiden. Eigentlich ist man den ganzen Tag am Rechnen, wo man denn ungefähr wann ist und wo es das nächste Essen gibt.
Es klingt so ein bisschen nach dem Sommer deines Lebens, oder? Du kannst extrem viel Eis essen und auch beim Essen gehen kannst du einfach das bestellen, was du willst, weil zunehmen wirst du auf alle Fälle nicht.
Ja, hört sich, glaube ich, auf den ersten... Wenn man es erstmal hört, hört sich es schön an, aber ich glaube, das hängt einem wirklich irgendwann raus, dass du das macht halt. Also es sind nicht, leider nicht 5000 Kalorien, das wäre echt cool. Manchmal sind es dann halt echt um die 10.000 und dann das wieder reinzukriegen und dann vielleicht noch so ein bisschen mehr, das kotzt einen dann halt echt an. Und wenn man dann anstatt eine Pizza dann vielleicht mal 3 Pizzen bestellen muss, dann kommt erstmal der Kellner und fragt, wirklich 3 Pizzen? Hast du das richtig gesagt? Und dann kommt nochmal der Korb, 3 Pizzen? Ja, 3 Pizzen.
Wie viel verbrauchst, also genau, hast du schon gesagt, es sind bis zu 10.000, aber der Körper kann ja gar nicht mehr so viel Kalorien aufnehmen, oder? Hast du dann immer, also du hast gesagt, am Anfang hast du irgendwie 4 Kilo zugenommen, wie schaut es jetzt aus, nachdem du zwei Touren schon gefahren bist? Die 4 Kilo sind wahrscheinlich wieder runter, oder du bist ja gerade schon wieder anständig am Aufbauen, oder?
Nach dem Giro waren die 4 Kilo komplett wieder runter, also ja, da war ich halt echt wirklich kaputt. Und ich hatte mich auch noch nicht so wirklich dran gewöhnt, an diese ganzen langen Distanzen und so, und dann da war da waren so viele Faktoren, die da noch nicht so gepasst haben. Und dann war es wirklich, dann hatte ich die 4 Kilo abgenommen. Aber jetzt, nach der Tour de France, waren es, glaube ich, 1,5 Kilo. Ja, also habe ich anscheinend ziemlich gut gegessen. Oder mein Körper ist ja jetzt viel besser mit klargekommen. Ja. Was natürlich auch sein kann.
Ja, Wahnsinn. Also es gibt ja wenig Profis, die wirklich alle 3 Rennen im Jahr fahren, glaube ich, oder? Weil es ein, oder zumindest auch auf vorne mit rein, weil es ist einfach viel zu anstrengend für einen Körper, oder? Und du machst halt alles komplett self-supported. Wie oft hast du dir es schon bereut, dass du dir dieses Ziel gesetzt hast? Und vor allen Dingen, das Problem ist ja, du vermarktest das ja sehr gut. Problem bei so einer Vermarktung ist halt immer, man muss es im Grunde auch durchziehen, oder?
Ja, das ist das Ding. Ja, aber ich habe jetzt schon 2/3 quasi geschafft und damit sind die größten Zweifel, glaube ich, weg. Und dann, ja, jetzt sagen die Leute, ja gut, anscheinend kann der das. Der ist wohl dazu in der Lage, wenn halt jetzt nichts mehr kommt, ne?
Ja.
Sei es eine Krankheit oder so, aber ja, dieser, also dass ich das durchstehen kann, das hätte ich ja wahrscheinlich jetzt schon bewiesen mit den letzten beiden Rundfahrten. Aber gerade am Anfang, da war es halt so, wo ich dann losgefahren in Ungarn oder Budapest, da dachte ich mir auch nur so, Alter, ist das jetzt wirklich hier das Richtige, was du hier machst? Weißt du hier, was du machst? Und da war es halt echt schwer und da saß ich da einige Male am Straßenrand komplett alleine und dachte, scheiße, das wird hier ganz lang. Mhm. Und dann, nachdem die ersten 1-2 Wochen rum waren, die waren echt die Hölle, dann wurde es irgendwann besser. Wo das Ziel irgendwie so ein kleines Stückchen näher kam und ich wusste, ja, irgendwie ist das hier umsetzbar. Mhm. Aber wenn du halt den ersten Tag 250 Kilometer fährst und fühlst dich am Abend komplett scheiße, und dann weißt du, okay, es kommen jetzt noch, sagen wir, 21.750 Kilometer, dann fängst du halt irgendwie so ein bisschen das Zweifeln an, ne? Dann ist halt der Punkt, okay, jetzt könnte es hart werden.
Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die sportliche Leistung ist ja die eine Sache, also so viel Kilometer abzuspulen und einfach, ja, so viel zu fahren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so dieses Mentale, so viel alleine zu sein. Was machst du, um dich zu beschäftigen und dich so davon abzulenken, oder bist du einfach sehr, sehr gerne alleine?
Ja, wie gerade schon gesagt, also das war auch so ein Punkt. Das war eigentlich am Anfang am schlimmsten, weil man es halt auch gar nicht gewohnt ist, ne? Man, normalerweise hast du halt überall Menschen um dich rum, wenn du zu Hause bist, wenn du in den Supermarkt gehst, und dann triffst vielleicht auch mal jemanden, den du kennst. Aber da bist du halt wirklich allein. Und wenn du irgendwas hast, dann gibt's halt dann nicht mehr Mama und Papa oder irgendwelche Freunde, die dir dann helfen können. Oder auch nur einen vertrauten Radladen gibt's dann halt alles nicht. Mhm. Ja, und das war am Anfang wirklich relativ schwer. Und dann, ja, aber irgendwie habe ich gelernt, mit der Zeit da umzugehen und mich so an Gedanken aufzuhängen. So, also wenn einfach irgendwas Kleines Gutes passiert ist, sei es nur, dass mir wer was zu essen gegeben hat, ein netter Typ, oder dass ich mich mit irgendjemandem vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht sogar Minuten gut unterhalten habe, dann habe ich mich da versucht, den ganzen Tag lang dran aufzuhängen und da so ein bisschen Motivation rauszuziehen, und das hat dann unglaublich gut funktioniert. Ja, oder natürlich auch einfach durch Social Media und so, wenn du da dann irgendwas postest und du kriegst da halt positives Feedback, dann kannst du halt schon den ganzen Tag darüber nachdenken. Und das funktioniert dann. Aber natürlich dann auch negativ. Dann darfst du halt nicht in diesen, ja, wenn was scheiße passiert, dann, oder was Blödes passiert, dann ist halt schlecht.
Ja, da muss man den Kopf halt relativ schnell wieder frei bekommen und dann nicht in diesen Abwärtsstrudel reinzukommen, oder? Weil dann hat man ja auch den ganzen Tag Zeit, darüber, über schlechte Sachen nachzudenken.
Ja, es bringt halt nichts, sauer zu sein auf irgendwas.
Ja.
Dadurch kommst du halt kein Stück voran, ne? Du musst halt immer gucken, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Du kannst jetzt entweder sauer sein oder halt nicht. Und wenn du es nicht bist, fährst du halt weiter. Und wenn du hier stehen bleibst, dann wirst du niemals das Ziel erreichen.
Ja. Jetzt ist es ja so, wenn du in Deutschland unterwegs bist, dann kannst du dich abends bei deinen drei Pizzen, hast du ja genug Zeit, dich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Das funktioniert in verschiedenen anderen Ländern ja dann auch noch auf Englisch. Im Süden von Italien, in irgendeinem kleinen Dorf, wird es wahrscheinlich schwierig, sich beim Abendessen zu unterhalten. Wie ist es da? Bist du da irgendwie mit den Leuten trotzdem in Kontakt gekommen? Haben die gecheckt, was du machst? Oder warst du da wirklich komplett isoliert und ganz alleine?
Ja, eigentlich bin ich immer isoliert, weil das Problem ist halt, dass diese Zeit einfach fehlt. Ne? Also wenn man 10 Stunden auf dem Rad sitzt und dann noch, also eigentlich, ich esse die ganze Zeit, wenn ich nicht auf dem Rad bin. Mhm. Und irgendwie fehlt die Zeit dann, sich mit irgendwelchen Leuten richtig zu unterhalten oder dann Leute kennenzulernen. Eigentlich hat man die ganze Zeit Stress und versucht die ganze Zeit reinzuholen, weil jede Minute, die du irgendwie nicht auf dem Rad sitzt, ist eine Minute, die du an Schlaf verlierst. Habe ich immer so das Gefühl.
Ja, ja. Okay. Zwei von den drei Rundfahrten sind rum. Was hast du denn so gelernt bei den ersten zwei, was dich jetzt für die Vuelta einfach noch besser und noch sicherer macht?
Ja, diese ganzen kleinen Abläufe, wann mache ich was, wann stehe ich am besten auf, damit ich kein Schlafdefizit habe, wann gehe ich am besten ins Bett, wann ist es jetzt Zeit anzuhalten und Wasser aufzufüllen, schaffe ich das vielleicht sonst den nächsten Berg nicht mehr hoch. Also ganz kleine, banale Sachen, die sich vielleicht ein bisschen lächerlich anhören, aber wenn diese Sachen nicht stimmen und du halt den Berg nicht mehr raufkommst und dann oben fast dehydriert ankommst, dann geht's vielleicht am nächsten Tag nur noch 230 Kilometer weit, ne? Mhm. Und wenn das halt alles nicht stimmt, dann passt das ganze Konstrukt nicht mehr und dann brauchst du am Ende ein paar Tage länger. Das würde ich sagen, das ist eine große Sache, die ich gelernt habe. Und halt, ja, allein zu sein, mit sich selbst zu beschäftigen und vor allem dann mit Problemen umgehen. Ich hatte das ja eben schon gesagt, wenn du irgendwie dann einen Defekt hast am Rad und du regst dich total auf und du weißt überhaupt nicht, was du machen musst oder sollst, dann musst du auch irgendwie damit fertig werden, weil es bringt halt nichts, wenn du am Straßenrand stehst und komplett ausrastest. Dadurch kommst du halt nicht voran und dann musst du halt auch da die Lösung suchen. Es ist halt, du kannst keinen Freund anrufen oder irgendwen, der dir hilft. Du kennst halt niemanden.
Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die dich jetzt gut für die Vuelta vorbereitet, die aber natürlich auch als Erkenntnis fürs Leben grundsätzlich einfach eine sehr, sehr gute ist, oder? Also dieses, es muss halt jetzt einfach gehen. Also es finde einen Weg, wie es funktioniert. Und das, das finde ich schon extrem spannend und glaube ich auch extrem wertvoll, wenn man das irgendwie checkt. Und das bringt einen, glaube ich, wirklich langfristig weiter, wenn man mal so Erfahrungen gemacht hat und dann einfach lockerer mit so Situationen umgehen kann.
Das, ja, glaube ich auch. Ja. Wurde mir auf jeden Fall, weil oft gesagt, dieser Spruch, das, was du jetzt machst, das begleitet dich für deinen Rest des Lebens.
Was hat dich denn so bis jetzt in den zwei Grand Tours am meisten überrascht?
Überrascht? Ja, ich weiß nicht, in Italien, dass mich ein Obdachloser überfallen hat, das hat mich auf jeden Fall ziemlich überrascht.
Oh!
Okay. Also, das war eine große Überraschung.
Ja, ja. Was ist da passiert? Also, und was fehlt dir jetzt?
Ja, es war irgendwie ich glaube, 11:30 und ich war zwischen Genua und Sanremo. Mhm. Und dann habe ich keinen, da ist halt, ich bin so an der Küste lang gefahren und habe keinen Schlafplatz gefunden, weil es war halt alles besiedelt und irgendwie kein ruhiges Plätzchen. Und dann dachte ich irgendwann, ich war so müde, dann dachte ich, scheiß drauf, dann lege ich mich halt an den Strand und wird schon nichts passieren. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was passiert?
Ja.
Ja, und dann um so 3 Uhr morgens ist dann ein Obdachloser vorbeigekommen und hatte so eine Wodkaflasche, der hat ziemlich besoffen. Mhm. Und hat diese Flasche zerschlagen und hat mich dann mit einer Glasscherbe bedroht und dann machst du halt nicht viel. Dann bin ich halt aufgesprungen aus meinem Schlafsack raus und neben meiner Luftmatratze und auch im Schlafsack, dann lag da halt mein Handy und hinten in meinem Handy, da war meine Bankkarte drin und mein Personalausweis und das ganze Zeug.
Ja.
Und ja, dann, und mein Garmin hatte er auch noch. Ja, und dann hatte ich keine Chance mehr. Was heißt keine Chance? Dann ihm die Sachen wegzunehmen.
Ja.
Und dann ist er abgezogen mit meinen Sachen. Und ich habe aber gesehen, dass er die Glasscherbe weggeworfen hat. Dann bin ich hinterher. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt ist irgendwie fair. Und dann haben wir uns da geprügelt in Genua um meine Sachen. Ja. Und ja, ich habe den Kampf dann auf jeden Fall gewonnen. Und dann habe ich meine Sachen wiedergekriegt.
Ach, crazy. Okay, das ist ja, also da nochmal auch hinterher zu gehen, ja, Respekt, ey, das ist...
Ja, da kam halt dieser Gedanke, ja gut, was mache ich denn halt jetzt, wenn ich diese Sachen nicht habe, also da hätte ich halt aufhören können, ohne Handy und ohne Bankkarte und ohne Garmin, du bist halt verloren, ne, also da kannst du halt zur Polizei gehen und, keine Ahnung, dann musst du erstmal überlegen, was du machst.
Das heißt, der ist dann halt irgendwie so halb lediert irgendwie abgezogen und lass mich raten, du hast dann nicht unbedingt mehr so extrem gut geschlafen die Nacht, oder?
Das war 3 Uhr morgens und als das Ganze vorbei war, war es glaube ich so 3:30, 4:00 ungefähr.
Ja.
Und dann, ja, da habe ich mich nicht mehr pennen gelegt, den hätte ich auch nicht mehr gekonnt. Das Problem war halt auch, was heißt das Problem? Ich hatte halt überall Blut von diesen Typen. Meine Beine waren irgendwie rot und mein Oberkörper und mein Gesicht auch. Und ja, dann habe ich mich angezogen und dann bin ich 150 gefahren den Tag noch und dann war ich so müde. Dann an dem Tag ging nicht mehr. Das Problem war auch, ich bin dem Barfuß hinterhergelaufen und von den Tagen davor waren meine Füße so aufgeweicht, dass sie komplett aufgerissen sind von unten. Ja, und dann bin ich halt eine Woche mit offenen Füßen gefahren. Und ja, das war keine angenehme Erfahrung, das war echt scheiße.
Das kann ich mir wirklich vorstellen. Crazy. Also das war wahrscheinlich nicht unbedingt der Höhepunkt deiner,
deiner Reise. Ehrlich gesagt der Tiefpunkt.
Ja.
Aber ich glaube, da war halt so der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, was hast du hier erwartet? Irgendwie wusste ich, dass sowas in der Art kommen kann. Und ich glaube, dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo dann irgendwer anderes aufgegeben hätte.
Ja.
Und das hat mich dann irgendwie motiviert, dann weiterzumachen.
Ja, okay, krass. Und wenn du so zurückdenkst, was ist so der schönste Moment der Tour? Also das ist genau am anderen Ende der Gefühlsskala?
Das Problem ist, das ist ja so ein langer Zeitraum. Und es passieren jeden Tag so viele Sachen und du erlebst so viele Eindrücke, dass es mir immer super schwer fällt, irgendwie einen bestimmten Punkt daraus zu picken. Weil irgendwie macht es das Gesamte aus und jetzt vielleicht nicht eine Sache. Mhm. Ja.
Wahrscheinlich, ich glaube, merkt man die dann auch erst, wenn man da jetzt mal, weiß nicht, im nächsten Winter oder so, wenn man das Ganze mal so ein bisschen verarbeitet hat, oder? Dann kann man sich wahrscheinlich so diese Highlights rauspicken, oder? Kann es sein?
Ja, vielleicht. Aber es waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Zum Beispiel, als ich noch nicht losgefahren bin, einen Tag vor Abfahrt in Ungarn, ich bin ja mit dem Flieger geflogen, mit dem Flugzeug, und dann habe ich mein Rad ausgepackt und meine ganzen Züge waren durchgerissen. Meine Bremsleitung, mein DI2-Kabel, alles abgerissen. Und dann stehst du da und dann weißt du halt nicht, was du machen sollst. Und dann hatte ich genau einen Tag Zeit, das zu fixen und ohne das passende Werkzeug, was ich natürlich nicht dabei hatte, dann geht halt nicht.
Ja.
Und dann richtigen Laden rausgesucht, ich habe den irgendwie verklickert, dass das am besten morgen fertig ist oder heute Nachmittag. Und dann haben die das hingekriegt und dann, ich habe ja nur Radsachen dabei und dann bin ich mit meinen Radtaschen in der Hand durch Budapest gelaufen.
Ja.
Und dann hat mich von hinten so eine Flugbegleiterin aus Dubai angesprochen und wollte irgendwas von mir. Ihre Kreditkarte war irgendwie gesperrt und ich sagte, sie will mich irgendwie, ist irgendeine Betrugsmasche.
Hm.
Und da war es aber nicht so. Dann haben wir uns, sind wir so ein bisschen zusammen gelaufen durch die Stadt und waren was essen und dann meinte sie dann so, nachdem sie erfahren hatte, was ich mache, ja, und wo schläfst du dann heute da? Ja, keine Ahnung, irgendwo im Zelt. Und dann meinte sie so, nee, du schläfst nicht im Zelt. Ich buche dir jetzt ein Hotel. Und dann hat die für die Nacht ein Hotel gebucht. Und das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. Dann musste ich halt nicht im Zelt schlafen die erste Nacht.
Ja.
Ja, sowas. Oder ja, ich war in Slowenien und ja, mitten auf dem Berg, ging auf 2000 Meter und dann war da ein Hotel und ich hatte nur gehofft, dass ich da irgendwie reinkomme um 12 Uhr nachts, angeklopft und er meinte so, no, it's completely closed. So, ja, aber können wir denn hier nicht irgendwas machen? Kann ich nicht irgendwie rein? Und dann hat er das Hotel geöffnet, nur für mich. Dann war ich komplett alleine in diesem Hotel und ich durfte da übernachten.
Das okay.
War schon recht cool.
Hilfsbereitschaft ist schon was man dann immer wieder erfährt, was wir vielleicht gar nicht so richtig am Schirm haben, oder? Aber wenn man halt so, wenn die Leute halt mitbekommen, was du machst oder halt merken, okay, der braucht vielleicht wirklich die Hilfe, das ist schon eigentlich verrückt, wie hilfsbereit dann Leute sind, oder?
Ja, ich glaube, wenn die Leute dann wirklich sehen, wenn ich dem jetzt nicht helfe, dann ist der vielleicht total am Arsch, dann ist das halt vielleicht schon mal was anderes. Aber ich glaube auch, von der Mentalität sind halt viele Nationalitäten anders und das hat man auf jeden Fall gerade irgendwie in diesen ja bisschen ärmeren Ländern gemerkt.
Mhm.
Aber ja, zum Beispiel, ich habe halt gesagt, ich mache das Ganze unsupported, aber ehrlich gesagt, also wenn du wirklich sagst unsupported, also das dann wirklich ohne Unterstützung von außen, das ist sowas von unmöglich, habe ich dann mit der Zeit gemerkt. Also du bist halt einfach auf andere Leute dann angewiesen. Ob es dann jemand ist, der dir eine Luftpumpe gibt oder jemand, der dir hilft, dein Fahrrad irgendwie zu fixen. Also
ja, aber
total das, unsupported geht ja nicht.
Aber
ja.
Das, ich finde, das ist schon ziemlich unsupported, was du da machst, weil das ist ja das auch, was es ausmacht, dass du halt eben dann doch ja diese kleinen Hilfen von außen bekommst und das ist ja auch ja einfach komplett vernünftig, finde ich. Dass das halt geht und wie gesagt, das macht's ja irgendwie auch aus und genau deshalb kannst du jetzt diese Geschichten erzählen von der Flugbegleiterin oder von dem Typ im Hotel, weil es halt einfach Leute gibt, die dann helfen wollen. Das finde ich, ich extrem cool.
Ja, für mich macht das auch echt aus, also
ja.
Ist schon wertvoll.
Ja, auf alle Fälle. Du bist jetzt 2 von 3 Touren gefahren, jetzt steht die Vuelta an. Worauf freust du dich denn am meisten bei dem Rennen? Aufs Ankommen.
Vielleicht Spanien. Ich hoffe, dass Spanien richtig cool ist.
Mhm.
Vielleicht kennt man ja die Städte so ein bisschen, Madrid und so, da war ich schon mal. Aber so wirklich durch dieses Land zu fahren, ist dann immer noch was anderes. Man kennt ja zum Beispiel auch einfach Paris, aber der Rest von dem Land ist halt nicht wie Paris, das ist halt ganz anders. Das ist wie, ja, wenn du nach Berlin gehst und sagst, das ist Deutschland.
Ja.
Das ist halt nicht der Fall. Und dann ist es halt immer was ganz anderes, wenn man in dem Land ist und dann vielleicht wirklich mal mit der einen oder anderen Person spricht und dann wirklich diese Landschaft mal wahrnimmt. Das ist, worauf ich mich freue dann, ja.
Einfach noch mehr Land und Leute kennenlernen. Wie geht's denn jetzt deinem Körper aktuell? Also du hast gesagt, du hast jetzt irgendwie 1,5 Kilo dann verloren bei der Tour. Aber was würdest du sagen, auf was für einem Stand ist dein Körper gerade?
Also ehrlich gesagt fühle ich mich ganz gut. Ja, zwischendurch kommen halt dann, gerade wenn man so wenig macht, dann kommen halt diese Müdigkeitsschübe, weil er sagt, okay, jetzt war aber mal ein bisschen runter hier. Ja. Das merkt man dann schon, aber sobald es dann wieder losgeht und ja, Action am Start ist, dann läuft das auch wieder. Also eigentlich fühle ich mich für das ich jetzt weiß, ich bin jetzt dieses Jahr schon 24.000 Kilometer gefahren, fühle ich mich ganz gut.
Ja, okay. Erik, dann wünsche ich dir wirklich ganz viel Erfolg für die letzte Grand Tour und ja, wünsche dir auch wunderbare Erlebnisse in Spanien und ich hoffe, wir hören uns danach hier nochmal wieder und ich bin gespannt, was du dann zu berichten hast und ich hoffe natürlich, dass du vor allen Dingen schöne Momente mitbringst und weniger Überfallmomente.
Ja, vielen Dank.
Also,
ich hoffe, das klappt.
Ja, ich wünsche dir alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Ja, danke.
Tschüss.